Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Am 8. Mai war ich 8 Jahre alt. Meine 5-köpfige Familie, Vater, Mutter, Großmutter, Schwester und ich hausten damals als Berliner Flüchtlinge in einem Zimmer im 3. Stock eines Hauses in der Kleinstadt Helmstedt, 36 Kilometer östlich von Braunschweig. In der ersten Maiwoche 1945 eroberten amerikanische Truppen die Stadt. Sie kamen am frühen Nachmittag mit Panzerkampfwagen und bewaffneten Jeeps. Über der Stadt kreiste ununterbrochen ein Aufklärungsflugzeug. Von deutschen Soldaten war keine Spur. Als ich den ersten Panzer entdeckte, zielte ich mit meinem Holzgewehr vom Fenster aus auf ihn zu. Meine Mutter und Schwester voller Schrecken rissen mir das Holzgewehr aus den Händen mit dem Vorwurf: Du bist wohl verrückt geworden. Wenn die Amis das Gewehr entdecken, schießen sie doch auf uns und wir sind alle tot. Natürlich haben sie recht gehabt, aber ich wollte auch einmal Soldat spielen und zeigen, dass ich kein Feigling war. Nach dieser Aufregung wagte ich mich mit einigen Freunden auf die Straßen der Stadt. Am Marktplatz waren einige Panzer aufgefahren und die herumstehenden Soldaten winkten uns freundlich zu. Es waren junge Negersoldaten, alle schwarz wie die Nacht. Sie schenkten uns Schokolade und Weißbrot mit Käse. Wir Kinder fanden das toll und nahmen alles mit Dankbarkeit hin, denn solche Köstlichkeiten gab es bei uns lange nicht mehr. Die Soldaten freuten sich, dass es uns so gut schmeckte. Auf dem Weg nach Hause entdeckten wir einige Panzer, die mit kleinen Hakenkreuzen geschmückt waren. Später erfuhr ich, dass es sich bei dieser Einheit um echte amerikanische Indianer handelte. Die Hakenkreuze, ein sehr altes indianisches Symbol, sollten Glück bringen. Am Tage darauf rollte der Nachschub ununterbrochen durch die Stadt nach Berlin zu und neue Einheiten kamen, die in beschlagnahmte Häuser einzogen. Meine Familie hatte Glück, denn wir durften in unserem Zimmer bleiben. Klaus Neumann, Frankston, Victoria.
Wir lebten an der Weser, Bramwald, aber im Winter entflohen wir der Einsamkeit des Forsthauses und lebten beim Urgroßvater in Bleicherode, so auch wohl zufällig am Kriegsende 1945. Unser Vater war im Krieg. Seit Februar 1945 hatten wir nichts mehr von ihm gehört. Erst 1946 erfuhren wir, dass er in französischer Gefangenschaft war. Obwohl ganz nahe, in den Vogesen, durften sie sich so lange nicht als lebend melden. Dort blieb er noch bis April 1947, wurde dann nach Hause entlassen. Aber nun zum Geschehen in den ersten Maitagen 1945. Ja, wie hat man das damals erlebt? Welche Erinnerung hat man nach 60 Jahren? Irgendwie war das für einen Jungen auch spannend. Der ganzen Dramatik, der Furchtbarkeit des Krieges war man sich vielleicht nicht so richtig bewusst. Ich war noch nicht im Jungvolk, man musste eigentlich 10 Jahre alt sein, gegen 45 hätte man auch schon mit 9 Jahren eintreten können, aber meine Mutter erlaubte es nicht. Man hat damals alle Frontberichte verschlungen, ausländische Sender natürlich nicht, jedenfalls konnten wir keine empfangen. In den Wochenschauen, bei Kinobesuchen konnte man Bilder vom Krieg, von den furchtbaren Bombenangriffen sehen. Wir hofften immer noch auf die erfolgreiche Wende durch Einsatz der V1, Wunderwaffe, beziehungsweise der noch besseren V2. Man sprach auch davon, dass diese irgendwo im Raum Nordhausen gefertigt, zusammengebaut wurden. Deutsche Soldaten kamen bei uns nur wenige durch, aber SS sollte irgendwo in der Nähe noch sein, wegen der V2. In dieser Zeit wurden viele Zivilpersonen, Schüler von alliierten Jabos, Jagdbombern, einzeln angegriffen mit MG-Gaben auf dem Wege in und von der Stadt, Schule. Die Front rückte immer näher. Eines Tages standen auf den Bahngleisen auf dem freien Feld 2 Eisenbahnwaggons. Was hatten sie wohl geladen? Zuerst traute man sich nicht heran. War es eine Falle? Vielleicht mit Munition geladen? Danaben wollten ganz mutige wissen, was geladen war. Es waren Luftwaffenmäntel, Stoffe und Fallschirmseide. Dann stürmten viele Leute hin und versorgten sich mit der Ware. Meine Mutter traute sich aber nicht. In den nächsten Tagen, kurz vor dem 8. Mai, rückten die US-Panzerspitzen immer näher, bald sogar in Sichtweite. Von der Eisenbahnbrücke in Bleicherode konnte man in Richtung Lipperechtrode sehen. Wer einige mutige Jungen und ein alter Erstweltkrieg-Hauptmann mit Holzbein und mit weißer Fahne standen auf der Brücke. Einige verstreuten deutschen Soldaten zeigten mir noch den Weg aus der Stadt. Der Hauptmann wollte mit der weißen Fahne die US-Truppen begrüßen und ihnen kundtun, dass keine Truppen mehr in der Stadt seien. Die Panzerspitze stoppte erst in sicherer Entfernung vor Bleicherode. Man war sich wohl noch nicht ganz sicher. Nach einiger Zeit setzte sich dann wieder in Bewegung. Wir Kinder wurden jetzt nach Hause geschickt, mussten in die Keller. Zu Hause im Keller fing es plötzlich draußen an zu dröhnen. Panzer rollten an unserem Haus vorbei, Lastwagen, unendlich lange Kolonnen von Soldaten in die Stadt. Vom Keller konnten wir etwas von der Straße sehen. Zum ersten Mal sahen wir, wie man damals sagte, Neger, richtige, lebendige, schwarze Menschen. Die US-Einheiten bestanden natürlich aus weißen wie farbigen Soldaten. Langsam traten wir uns wieder aus den Kellern, gingen aus dem Haus, winkten auch den Soldaten zu, hofften auch mal, Schokolade zu bekommen. Auf einmal war für uns Frieden. Irgendwie hofften wir nun auf eine neue, bessere Zeit. Wir, jedenfalls ich als Neunjähriger, waren gespannt, was nun alles passieren würde. In der Stadt sahen wir nun auch Leute mit gestreiften Anzügen rumlaufen, rumfahren mit Motorrädern. Es waren KZ-Häftlinge aus den V-Waffen-Rüstungsbetrieben. Irgendwie bin ich mit so einem motorradfahrenden ehemaligen KZ-Häftling in Kontakt gekommen. Er fragte mich nach einem Weg oder etwas Ähnlichem. Mich faszinierte das Motorradfahren. Ich fuhr mit ihm mit und führte ihn auch zum gesuchten Ort. Das passierte in den nächsten Tagen noch häufiger. Ich fand das Herumfahren toll und bekam als Belohnung dann manchmal noch eine Brause. Meine Mutter fand das gar nicht so toll. Noch etwas, was mich beeindruckt hatte. Es mussten alle Kriegsbücher, Bildbände abgegeben werden. Ich trauerte den Büchern nach, meine Mutter war aber konsequent. Natürlich mussten alle Waffen, Säbel und Ähnliches abgegeben werden. Im Rathaus oder in der Schule waren riesige Haufen davon. Ein furchtbarer Anblick für einen Sammler, was da alles vernichtet wurde. Circa ein halbes Jahr war kein Schulunterricht. Prima, dachte ich. Aber leider mussten ein Nachbarsjunge, Hänschen ST, und ich diese Zeit bei einer alten Lehrerin mit Privatunterricht überbrücken. Und die anderen Kinder konnten alle spielen. Wir lebten also das Kriegsende in Thüringen, damals zuerst unter US-Besatzung. Im Sommer 1945 gab es dann einen Gebietsaustausch zwischen den USA und Sowjets. Thüringen wurde sowjetische Besatzungszone, SBZ. Zufällig, kurze Zeit vorher, kehrten wir zurück an die Weser in die britische Besatzungszone. So blieb uns ein Leben in der SBZ erspart. Bernd Metzner, Arlen, Deutschland.
Also an dem Tage war ich im Keller eines Hauses in dem Ort Rastede bei Oldenburg, das von kanadischen Truppen beschlagnahmt worden war. In der Nacht vom 7. auf den 8. nachts kam der wachhabende Offizier zu uns in den Keller. Er war offensichtlich betrunken, aber benahm sich sonst anständig. Er versuchte, meine Mutter und uns Kindern klarzumachen, dass ab morgens um 8 Uhr nichts mehr bum-bum. Und dann ging die Sauferei oben im Haus so richtig los. Spiegel wurden eingeworfen und so weiter. Aber wir wurden nicht weiter belästigt, unten im Keller mit unserem Kommissbrot und sonst nichts zu essen. 2 Wochen lang war der Ort belagert gewesen, er wurde sehr verteidigt und so hatten wir schon einige Nächte im Keller hinter uns. Der totale Zusammenbruch wurde uns verdeutlicht, als ein deutscher Offizier meiner Mutter seine Pistole zeigte und sagte: Die Munition, die ich habe, passt nicht in die Pistole. Ich habe noch zwei Eierhandgranaten. Bei erster Sicht eines Feindes werde ich alles fortschmeißen. Hans Rolleff, Ferntree Gully, Victoria.
Ich erinnere mich an den 8. Mai 1945, als wenn es gestern war. Die graue Dunstglocke hing immer noch über den schwelenden Ruinen der Stadt Berlin. Die russischen Kampftruppen wurden abgezogen, dafür durchsuchten neue russische Einheiten die verschonten Häuser sowie die Trümmerstätten nach den angeblichen Werwölfen, das heißt ehemalige Hitlerjungen im Alter von 14 bis 16 Jahren, die unbedingt weiterkämpfen wollten. Nachdem mehrere meiner Klassenkameraden spurlos verschwanden und nie wieder auftauchten, versteckte ich mich in der finstersten Ecke unseres Kellers, denn wenige Tage vorher hatte eine Kugel fast mein linkes Armgelenk zerrissen. Die tiefe Wunde war nur notdürftig verbunden worden, fing an zu altern und hätte mich sicherlich in Verdacht gebracht. An diesem Tage berichteten Leute, dass die Russen viele deutsche Soldaten auf einem großen Platz in der Nähe von Köpenick gefangen hielten. Und da wir keine Nachricht von unserem Vater hatten, der Kommandeur des Flugplatzes in Gatow war, entschloss sich meine Mutter, mit meinen beiden Schwestern dorthin zu laufen, denn Verkehrsmittel waren ja schon seit vielen Wochen lahmgelegt. Als sie dort nach einigen Stunden ankamen, wimmelte es von Menschen, die ihre Angehörigen hinter dem Gitterzaun zu erblicken suchten. Aber tausende von deutschen Soldaten waren auf diesem Platz so zusammengepfercht, dass sie kaum einen Schritt nach links oder rechts machen oder den Zaun erreichen konnten. Trotz diesem Gewühle konnte meine Mutter ihren Mann in der Ferne zum letzten Mal sehen, denn er kam nie wieder, nachdem er in Russland in einem Lager nach kurzer Zeit starb. Als meine Mutter wieder nach Hause kam, saß mein Großvater vor der Haustür, abgemagert und völlig geschwächt, denn er hatte sich wohl tagelang ohne Nahrung durch die Stadt geschleppt, nachdem seine Wohnung durch Beschuss zerstört wurde und die Großmutter dabei umgekommen war. Wir konnten ihm nicht mehr helfen und er starb bald darauf in unserer Wohnung. Es gab ja keine Beerdigungsinstitute. Alle aufgefundenen Leichen wurden zu der Zeit irgendwo aufgestapelt, um später verscharrt zu werden. So mussten wir den Großvater selbst waschen, in einen großen Karton legen und neben einer Karre zum Friedhof bringen, wo er seine letzte Ruhe fand. Ja, der 8. Mai war wirklich eine große Tragödie für unsere Familie. Karl-Heinz Walter, Bonython, Australian Capital Territory.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.